24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Dr. Stefan Kreisel ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Herr Dr. Kreisel, wir können so viel transparent machen. Wir treffen uns heute zu relativ früher Stunde, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und Sie haben bei der Terminabsprache schon gesagt, morgens 8:30 Uhr, das geht eigentlich nur mit 4 Kaffee. Wann kommen Sie denn auf Betriebstemperatur?
Ui. Das versuche ich jetzt irgendwie nochmal neu zu justieren. Ich glaube, ich habe ja gerade erwähnt, dass mein Sohn gerade Abi macht und ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ob ich überhaupt fürs Abi gelernt habe, aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke, dann war das vor allem abends.
Und warte, Sie haben nicht fürs Abi gelernt, weil Sie es nicht mussten oder weil Sie gedacht haben,
das klingt natürlich jetzt ganz grausam.
Das kann ja sein. Ich freue mich für Sie, wenn Sie
Nein,
da gar keine...
Nein, das ist tatsächlich, also ich habe sicherlich gelernt, es fällt mir bloß total schwer, das jetzt 40 Jahre später, nicht 40 sind es nicht, aber so ein paar Jahre, so aus meiner Erinnerung zu ziehen. Mhm. Also ich muss gelernt haben, logisch, irgendwie.
Yeah.
Ich weiß bloß, dass meine Eltern, die waren jetzt nicht hinter mir her. So. Mhm. Das hätte ich vielleicht noch besser in Erinnerung, ja, wenn das so gewesen wäre.
Gut, aber Sie haben es irgendwie strukturiert gekriegt und hinbekommen, weil Sie haben die Abschlüsse gemacht, um zu studieren. Und Sie haben ja Medizin studiert, weil Sie sind im EVKB ärztlicher Leiter der Abteilung für Gerontopsychiatrie. Das ist Ihre Funktion hier. Und vielleicht fangen wir mal etwas ganz banal und einfach an. Was heißt das denn, in der Gerontopsychiatrie zu arbeiten? Was ist das Daily Business da?
Alterspsychiatrie ist relativ schwer zu definieren. Also im Wort stecken zwei Wörter, mhm, Alter und Psychiatrie. Von daher könnte man das auch ableiten. Es ist halt sozusagen in unserem Kontext wenig verfasst. Es gibt keinen Facharzt für Alterspsychiatrie oder einen Fachpfleger für Fachpflegerin für Alterspsychiatrie oder sowas. Deswegen ist ist das, wie man das Fach interpretiert, glaube ich, total davon abhängig, wie man sozialisiert wurde.
Und wie wurden Sie sozialisiert?
Genau, das ist die richtige Antwortfrage. Ich bin wie viele Alterspsychiater und Psychiaterinnen sozusagen in diesem Fach hängen geblieben. Also ich komme ursprünglich gar nicht oder habe nicht in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten, sondern habe nach dem Studium, wusste ich nicht so richtig, was ich machen wollen würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie ich mich als Abiturient gefühlt habe. Und bin dann damals Anfang der Nullerjahre oder eigentlich genau im Jahr 2000, da war es noch so, dass die Chefärzte, es gab keine Chefärztin zu der Zeit, sorry, Bewerbungen angenommen haben und hatten dann so einen Stapel neben dem, haben dann irgendwie links, rechts und so. Und deswegen hat man das genommen, was man gekriegt hat.
Ah, ja.
Und ich habe mich tatsächlich zunächst für Kinderheilkunde beworben. Mhm. Da kam entweder gar keine Rückmeldung oder die akkurat gestaltete Bewerbungsmappe kam dann mit so einem Dreizeiler, der mit so einem Unterschriftenautomaten angefertigt, wieder zurück. Kinderheilkunde, die wollten mich nicht. Und ich hatte so ein bisschen Faible für irgendwie schon auch einen Kopffächer. Und dann habe ich danach vielleicht Neuropädiatrie, bist du auch Kinderheilkunde, aber dann irgendwie so separat. Und da hatte ich auch tatsächlich ein Angebot, aber eben nur für 9 Monate und mit Sicherheit keine Verlängerung. Mhm. Das war mir, weiß ich nicht. Also offensichtlich kam da auch durch, dass ich nicht so wahnsinnig risikofreudig bin. Habe ich gesagt, nee, das ist mir zu unsicher. Und dann hat ein Freund von mir, ein WG-Kollege, der schon gearbeitet hat in der Neurologie, gesagt, die suchen irgendwie noch. Und habe ich mich dann halt da beworben.
Für die Neurologie.
Für die Neurologie, genau. Für die Erwachsenen-Neurologie. Da war jetzt so ein bisschen die Anekdote, dass der ärztliche Direktor der Erwachsenen-Neurologie auch Kirchenmusiker war oder ist. Also vor allem Orgel gespielt hat. Und die allermeisten seiner Assistenten und Assistentinnen war eine der impliziten Voraussetzung, dass die mindestens ein klassisches Instrument.
Und welches spielen Sie?
Gar keins. So. Und er war im Urlaub, unser leitender Oberarzt, der einzige andere, warum der jetzt leitender Oberarzt geworden ist, weiß ich nicht, aber der spielt, glaube ich, auch kein Instrument. Und der hat mich interviewt und irgendwie haben wir uns dann, glaube ich, auf der...
Aber Sie wissen bis heute nicht, was Sie qualifiziert hat, und wenn Sie nicht mal ein klassisches Instrument gespielt haben. Und jetzt muss ich nochmal fragen, also der hier war, wer war das? Das war, der ist jetzt nicht mehr der...
Tatsächlich am Uniklinikum in Mannheim.
Ach, in Mannheim war das.
Da habe ich mein Top-Leben sozusagen begonnen.
Okay. Und jetzt muss ich aber von dort mal den Sprung jetzt in die Alterspsychiatrie machen. Sie haben es ja dann sich den Weg genommen und gemacht, um nochmal jetzt gerade zu verstehen, was sind die klassischen Krankheiten? Auch wenn man es natürlich vielleicht jetzt nicht so einfach definieren kann, aber es muss ja klassische Krankheitsbilder geben, die Ihnen da begegnen.
Genau, also ich habe es vielleicht ein bisschen zu kompliziert gemacht. Das liegt mir vielleicht das Komplizierte, deswegen vielleicht auch Alterspsychiatrie. Mhm. Aber im Prinzip ist das natürlich eine Spielart der Psychiatrie. Mhm. Und das, was sich im Alter verändert, und das ist der wesentliche Punkt, was die Alterspsychiatrie ausmacht, sie auch attraktiv macht nach meinem Dafürhalten, ist, dass im Alter auch klar die Körperlichkeit einfach eine immer größere Rolle spielt. Mhm. Und man kann eben diese Dichotomisierung Psyche Körper, die kann man nicht mehr ignorieren im Alter. Und es ist häufig ganz schwierig zu erklären, was jetzt was bedingt. Ja, ist vielleicht auch gar nicht notwendig, weil irgendwie das Ganze sozusagen dann das Bild ausmacht. Wenn beides eine Rolle spielt, Psyche und Körper, dann ist relativ nahe, dass es Körpererkrankungen des Gehirns sind, also Veränderungen, die im Laufe des Lebens, die Alterungsprozesse des Gehirns, die pathologischen Alterungsprozesse des Gehirns, dass die eine Rolle spielen. So. Und um es konkret zu machen, das ist so ein bisschen verniedlichend und eigentlich will ich das gar nicht, aber es macht es vielleicht plastischer, sind es die 3D. Mhm. Demenz, das ist das, was am ehesten dann einen zu Kopf kommt. Die Altersdepressionen und die sind halt jetzt nicht zwingend ganz anders als die Depressionen bei einem 25-Jährigen, aber die werden schon, die interagieren schon mit der Körperlichkeit auf eine ganz andere und besondere Art und Weise. Und das Dritte, und das ist gerade hier im Kontext des EVKBs besonders relevant, weil wir hier einen großen Schwerpunkt haben, ist das Delir. Mhm. Das Delir ist ein Syndrom, wo quasi prototypisch diese Körper-Geist-Dinge interagieren, also wo in der Regel durch körperliche Erkrankungen, durch eine Funktionsstörung des Körpers, ein Infekt, andere Dinge, Operationen und so, was getriggert wird, was im Gehirn sein Unwesen treibt und dann eben in ein solches neuropsychiatrisches Syndrom übergeht. Also diese 3D sind, wenn man will, das Kerngeschäft.
Ich will mal bei dem Delir kurz ein bisschen tiefer gehen, weil das, Sie hatten schon gesagt, dass das ja auch etwas ist, was hier so ein bisschen ein Schwerpunkt ist. Es gibt ja das HELP-Plus-Programm, was Sie auch meines Wissens mit aus der Taufe gehoben haben und vielleicht sogar führend entwickelt haben. Da habe ich jetzt gar nicht so tief gegraben. Wenn Sie da mal ein paar Worte zu sagen, wie das eigentlich funktioniert.
Das Problem bei dem Delir ist, dass es bis heute nicht kausal, also ursächlich behandelbar ist. Man hat aber das Problem, dass es bis zu, je nachdem, wo man sich gerade befindet, bis zu 20% der Krankenhausbevölkerung zu jedem Zeitpunkt betrifft und treffen kann. In manchen intensiveren Bereichen hat jeder Zweite einen Delir. Mhm. Und das ist eng vergesellschaftet mit dem Alter. Also es gibt auch, Sie und ich können auch ein Delir entwickeln, wenn die Bedingungen richtig sind. Aber in der Regel ist es eine Alterserscheinung, was wieder mit der Vulnerabilität des Gehirns zu tun hat. Und weil man es nicht gut behandeln kann, welche Strategie kann man dann fahren, um es für das Individuum nicht zum Drama werden zu lassen, aber auch für das System. Das Delir ist ein aufwendiges Syndrom, weil der Patient einfach Aufmerksamkeit braucht. Ist, dass man es verhindert, versucht zu verhindern. Und in so einem Kontext eines Hightech-Medizin-Krankenhauses oder so, ist das Bemerkenswerte, dass man das Delir evidenzbasiert. Das heißt, dazu gibt es ganz klare, auch randomisierte Studien, also Experimente, wo man die einen behandelt hat und die anderen eben nicht. Und dann zeigt man, was am Ende dabei rumkommt. Die zeigen, dass man eben mit ganz simplen Maßnahmen, also mit Low-Tech Care, mit letztendlich sich mit dem Patienten, mit der Patientin beschäftigen, bis zu einem Drittel dieser Delirien verhindern kann. Mhm.
Und um das nochmal so ein bisschen für mich zu verstehen, wenn ich mich jetzt mal in die Position eines absoluten Laien begebe, ist es falsch zu sagen, das Delir ist eine kognitive, auch somatische Syndromveränderung, weil ein Mensch zu wenig Flüssigkeit aufgenommen hat und andere Dinge? Oder ist es ein bisschen zu verkürzt, weil ich so aus meiner Praxiserfahrung weiß, dass man ja häufig auch es leicht verwechseln kann mit einer Demenz. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist doch, wenn es gut geht, das Delir eine vorübergehende Sache.
dieses Syndrom Delir ist, es hat eine Definition, und eine dieser Definitionen ist, es braucht einen irgendwie akuten, subakuten Beginn. Mhm. Es muss jetzt nicht über Jahre sich entwickeln oder über Monate oder vielleicht sogar noch nicht mal über Wochen, sondern es ist was, was über Tage und Stunden Maximum auftritt. Mhm. Und das unterscheidet sich schon mal ganz prinzipiell von einer typischen Demenzerkrankung. Mhm. So. Das heißt, da passiert irgendwas Akutes, was auf einen vielleicht empfindlicheres, vulnerableres System trifft, Gehirn, Körper und so, und bringt das sozusagen über eine Schwelle, wo es dann eben symptomatisch wird. Mhm. Und das ist im Prinzip die Unterscheidung. Und das, was es über die Schwelle bringt, ja, das kann vorübergehend sein. Also wenn man jetzt die Entwässerung, die Dehydratation zu wenig Wasser nimmt, dann führt das vielleicht bei einem älteren Pflegeheimbewohner, Bewohnerin zu einer Dysregulation der Blutsalze. Und die wiederum triggern was anderes, was dann wieder das nächste triggert. Und das führt dann eben zu einer Funktionsstörung des Gehirns. Mhm. Und wenn man das ausgleicht, das Ursprüngliche, dann kann sich das auch wieder normalisieren und somit ist es dann eben vorübergehend.
Hm. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Perspektive, ab wann ist man denn alt und für Ihre Medizin sozusagen interessant? Also Delir, haben wir gehört, könnte uns ja ganz theoretisch auch treffen. Wenn ich es richtig weiß, in wenigen Fällen eine Demenz vielleicht ja auch. Es wäre wahrscheinlich eine sehr frühe Form, mit Anfang, Mitte 40 schon eine Demenz zu entwickeln. Ist wahrscheinlich eher selten, aber habe ich gelesen, kommt vor. Und eine Depression sind wir nicht vorgefeit. Ab wann bin ich denn für Ihre Medizin interessant?
Im Prinzip ist das die Kernfrage der Definition des Alterspsychiatrie. Da kann ich auch Alter rausstreichen. Das ist ein bisschen gemein. Also ich benutze auch vielleicht da nochmal eher oder lieber das Wort Alterspsychiatrie oder Psychiatrie des älteren Menschen. Hat so ein bisschen einen moderneren Touch als das Wort Gerontopsychiatrie. Diese Begrifflichkeit, und deswegen erwähne ich es nochmal, stammt aber aus einer Zeit, wo dieses Fach erstmal so definiert wurde. Mhm. Ja, wir hatten in Deutschland, in Europa in den 70er Jahren, in manchen Ländern schon früher, eine Psychiatrie-Revolution. Also es gab eine Untersuchungskommission in Deutschland, die Psychiatrie-Enquete in 1975, und die hat entschieden, okay, das muss anders sein. Und da wurde erstmalig ein bisschen definiert, was Alterspsychiatrie, Gerontopsychiatrie, damals, daher kommt das Wort. Und da stand 65 Jahre drin. Mhm. Das war damals schon relativ radikal, weil wenn man Untersuchungen liest von ein paar Jahren früher, da wurde dann beschrieben, der 50-jährige geriatrische Patient. Also man kann sich vorstellen, dass das 50 Jahren war man 50 schon, also ich war damals schon.
Bin ich bald dran.
Geriatrisch, so. Oder hätte geriatrisch sein können. Das ist so. Diese ganze Vorrede dient dazu, ich bin kein Fan davon, ein Alter vor das Komma zu setzen. Also 65 Jahre ist für Krankenhausplanung und wie Patienten hin und her geschoben werden vielleicht ganz nützlich. Da kann man sagen, links und rechts, so ein bisschen wie der Life of Brian Film. Ist aber nicht für den betroffenen Patienten, für die betroffene Patientin wirklich relevant, sondern worum es geht, ist, dass die Alterspsychiatrie Expertise hat für Erkrankungen, die mit Altersfunktionsstörungen bei denen besser aufgehoben sind. Das heißt also, ein 40-Jähriger mit einer Demenzerkrankung ist bei dem Spezialisten für Demenzerkrankungen, also sprich bei uns, besser aufgehoben als in der allgemeinen Psychiatrie. Ohne Frage.
Okay.
Ja, noch ganz kurz, während der 70-Jährige, ich nehme mal das Beispiel, ob das stimmt oder nicht, der 70-jährige Tennisspieler, der ein bisschen Gemütsstörung hat, vielleicht sogar besser aufgehoben ist bei den etwas Jüngeren, weil der eine andere Lebensperspektive noch auf sich vereint.
Na gut, was mir nochmal deutlich wird, ist ja, dass wir natürlich irgendwie eine Kategorisierung und Ordnung brauchen, die aber nicht zu dogmatisch sehen dürfen, dass es sozusagen dann die Entscheidung im Sinne einer Bedürfnisorientierung des Patienten ist, zu sagen, Mensch, jetzt bist du zwar 80, aber hast vielleicht in Anführungsstrichen nur eine Gemütsstörung, deswegen musst du jetzt nicht gleich in der Gerontopsychiatrie behandelt werden, sondern bist vielleicht woanders aufgehoben, während es vielleicht sein kann, dass Anna mit 50 dann vielleicht doch bei Ihnen gut aufgehoben ist, auch wenn das Label, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, Geronto oder Alterspsychiatrie, da gar nicht so hinpasst. Also das ist ja auch wichtig, dass man dann das im Blick hat, was für den Patienten gut ist. Jetzt sind Sie, wenn ich das richtig verstanden habe in dieses Fachgebiet ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen hineingeschlittert, aber Sie haben es sozusagen, da war die Kinderheilkunde ist es nicht geworden, haben Sie ja das genommen. Um das nochmal zu verstehen, Sie haben den Neurologen gemacht und haben dann noch die Psychiatrie, den Psychiatriefacharzt gemacht? Oder wie ist das sozusagen, um das nochmal zu verstehen, Ihr?
Alles Psychiatrie hat auch viel mit Biografie zu tun.
Ja.
Tatsächlich, glaube ich, ich kenne keinen Alterspsychiater, der primär schon immer gesagt hat, schon im Studium oder vielleicht noch da, ich will Alterspsychiater werden oder Psychiaterin werden, kenne ich keinen.
Wäre die Frage, ob die schon wissen, dass es das gibt im Studium, so gedefiniert.
Ja, wir bemühen uns drum. Mhm. Ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie das hier in Bielefeld aussehen könnte. Aber im Prinzip war es so, ich bin in die Neurologie hineinsozialisiert worden und habe mich dann da auch irgendwie ganz wohl gefühlt. Und dann gab es eine Lebensentscheidung. Meine Frau hat sozial-geisteswissenschaftliches Kanon studiert. Die war Erziehungswissenschaftlerin, hat Ethnologie und Osmanistik studiert und hat dann in Bochum promoviert. Und sie hat halt in Bielefeld mit einer ihr bekannten Professorin aus Heidelberger Zeiten eine Anstellung gekriegt.
Und dann mussten sie nach Bielefeld.
Oder musste ich nach Bielefeld.
Ja, gut, das geht den Menschen wie den Leuten, das ging mir auch so.
Und es war, Entschuldigung, liebe Bielefeld, das war die depressivste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, weil die hat schon hier gearbeitet, dann gab es schon irgendwie eine WG-Wohnung für sie und so. Und ich habe mich dann so langsam rangetastet, ob ich dann wirklich kommen will oder nicht. Und wir fuhren damals von der Autobahn, um eine Wohnung zu suchen, gab ja nur die Einfahrt Detmolder Straße damals, in so einem Grissel Bielefelder Herbsttag, wo der Regen von unten nach oben regnet oder so. Und diese Detmolder Straße hörte nicht auf. Also es war ja irgendwie, wo kommt denn jetzt hier die vermaledeite Stadt?
Ich muss so lachen, weil ich war einmal in meinem Leben bisher in einem Podcast und wurde nach meinem Bielefeld-Gefühl gefragt und habe davon gesprochen, dass es ja immer regnet.
Ja. Genau. Ich habe ja in Heidelberg und Mannheim gewohnt, da wo sie ja zwei Flüsse treffen, also das einzige Wasser kam von, weiß ich. Und auf jeden Fall, diese Detmolder Straße hört nicht auf. Da gab es noch das Kopfsteinpflaster fast am Ende. Und ich dachte, ich will hier nicht hin.
Yeah.
Aber ich musste. Mhm. So. Und wie das halt bei den Neurologen so ist, die müssen ja noch Psychiatrie machen. Und dann habe ich hier bei der Vorortpsychiatrie mich vorgestellt. Ich hatte irgendwelche Ideen, weil ich jetzt ja voll Neurologe war, ob ich nicht hier in der Neurologie vielleicht noch irgendwie weitermachen könnte, irgendeinen Karriereweg einschlagen und dann habe ich bei Herrn Driessen vorgestellt und der hat eine sehr vereinfachende Art, so dass ich sage, okay, es passt jetzt erstmal. Also für das Jahr, für das eine Jahr passt das jetzt erstmal. Und
Und können Sie auf den Punkt bringen, was Sie vielleicht mittlerweile aber an der Altersmedizin fasziniert, wenn man das vorher natürlich nicht weiß, nicht kann, dann so auf diesem Weg geht? Was ist das Faszinierende daran?
Also muss ich nochmal meinen Neurologen rekurrieren. Das ist ja so ein Fach, wo viele von außen denken, es ist unglaublich viel Diagnostik, aber tun kann man so nichts. Und tatsächlich ist es ein Fach, was, finde ich, intellektuell sehr anspruchsvoll ist, weil es so mein Kerngefühl, was Medizin ist, man muss gucken, was dahinter steckt, also bis ins Detail, dass dem schon sehr nahe kommt, diesem Bild. Mhm. Und das kann man aber auch in so extenso machen, dass man den Blick vom eigentlichen Urheber dieser Symptome, nämlich die Patientin, dass man den verliert und dann nur noch aufs Sedierte schaut. Mhm. Und ich finde, in der Alterspsychiatrie wird eben die Notwendigkeit, das zu tun, vereint mit der Tatsache, und es liegt vielleicht auch einfach ganz banal daran, dass wir jetzt im stationären Kontext unsere Patienten, Patientinnen 3 Wochen sehen dürfen und nicht 4 Tage. Dass wir also schon auch ein kompletteres Bild von deren Lebenswirklichkeit, von dem Psychosozialen und wie das aber so fundamental interagiert, auch mit dem Krankheitsgeschehen, dass man das halt hat. Und diese Kombination finde ich, also ich weiß nicht, ob alle, die hier sitzen, die Fachvertreter sind, sehr wahrscheinlich schon sagen, die Urologie ist das Beste, was es jemals gab oder so.
Ja.
Aber das wäre schon ein Argument für Menschen, die sowohl im Detail sich aufgehoben fühlen, wie aber auch so ein Menschenleben verfolgen wollen und daran Freude haben, wie das so funktioniert alles. Das ist ein Fach, das eben beides vereint.
Wenn ich mal zu einem der Ds nochmal komme, der Demenz. Das ist ja, glaube ich, so eine Krankheit, die im bei den Menschen auch bekannt ist unter dem Stichwort Demenz, dann vergisst man alles, verändert sich und so weiter und so fort, was ja, glaube ich, auch mit einer großen Angst besetzt ist. Und jetzt habe ich so gedacht, dass man ja auch so landläufig mal sagt, ach Mensch, ich werde jetzt langsam auch schon dement, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo mein Schlüssel ist und so weiter. Was sind denn so mal ganz praktisch für Menschen so diese Dinge, wo sie sagen, also es gibt sicher Punkte, wo es einfach mal durcheinander geht im Leben, aber da wird es sozusagen auch pathologisch und hier müsste man mal gucken. Was sind denn so die Erstsymptome, wo Sie als Psychiater und Neurologe sagen, jetzt wird was komisch?
Das ist tatsächlich die Kernfrage. Wir haben hier am EVKB eine große Gedächtnissprechstunde und aber auch in der Stadt niedergelassene Nervenärztinnen, die sich genau mit dieser Frage alltäglich eben beschäftigen. Was man aber wissen muss, ist dieses, was Sie jetzt gerade sagen, ach, ich verlege meinen Schlüssel und jetzt bin ich in den Keller gegangen und was habe ich da nur? Man wird ja ganz häufig damit konfrontiert, auch vielleicht von seinen eigenen Eltern. Ich bin vergesslich, das ist ja das Alter. Mhm. Tatsache ist aber, dass das nicht das Alter ist. Also natürlich wäre es jetzt eine Mehr zu sagen aus gerontologischer Perspektive. Gerontologie ist das Fach des Alterns, also nicht mehr das Medizinische, sondern das Fach des Alterns, ist aus gerontologischer Perspektive natürlich ist so, dass man sich verändert im Leben. Ja, also man wird, der Körper verändert sich, man kriegt Altersflecken und also es ist nicht so, dass man Senior Golden Ager bis 90 Marathon laufen kann. Es gibt einige, die das tun. Ja, aber auch nicht so schnell wie die anderen. So, also es verändert sich was. Und diese Veränderung, der begegnet der Mensch aber seit Anbeginn der Zeit auf ganz besondere Art und Weise, so dass am Ende eigentlich eine relativ stabile Lebensqualität und Haltung mit der Welt entsteht. Was fundamental wichtig ist zu verstehen, ist, dass das normale Altern zum Beispiel, was hier das Gedächtnis anbelangt, ja, gar nicht so viel macht. Ja, also man ist ja immer dann erstaunt, klassisches Beispiel der Mentholrauchende Helmut Schmidt, der insgesamt langsamer ist, weil er war vorher schon langsam, kann aber geschliffene Sätze sozusagen einem ins Poesiealbum schreiben. So, das normale Altern ist in vielen Hirnfunktionen und auch einigen Körperfunktionen relativ statisch. Ja, ich will nicht sagen linear, aber es geht so. Und die auf Ihre Frage, sobald es diesen hier macht, also von dem eigentlich statisch normalen abdriftet, das ist untersuchungswürdig oder abklärungswürdig, weil dahinter steckt häufig eben eine Erkrankung. Und die Demenz ist ein Sammelbegriff. Also da sind hunderte von verschiedenen Erkrankungsmöglichkeiten dahinter, die alle irgendwie eine andere Dynamik mit sich bringen und auch nicht alle erstmalig mit Gedächtnisstörungen einhergehen. Ja, also viele unserer Patientinnen kommen Jahre vorher mit depressiver Symptomatik. Da muss man so ein bisschen Gespür dafür kriegen, ob das nicht ein Vorbote von irgendwas ist. Und diese Veränderung, ja, also warum man das ja mit dem Gedächtnis assoziiert, liegt einfach daran, dass das schon von diesen Tausenden von verschiedenen oder Hunderten verschiedenen Demenzursachmöglichkeiten ein Großteil durch die sogenannte Alzheimer-Erkrankung mitbedingt ist, die aber auch eine schwierige Entität ist. Das ist nicht irgendwie so ganz abgegrenzt, aber mindestens 50% der Fälle haben irgendwas mit einer Alzheimer-Pathologie zu tun. Und die treibt ihr Unwesen in so einem relativ nachzeichnenden Weg anatomisch eben am Anfang auch in Bereichen, wo im Gedächtnis repräsentiert wird. Deswegen fällt das Gedächtnis da so am Anfang auf.
Würden Sie mir denn zustimmen in der Aussage, dass für Studierende die Gerontopsychiatrie, die Alterspsychiatrie eigentlich ein echt zukunftsfähiges Feld ist, weil im Zuge der immer älter werdenden Gesellschaft man auch sagen kann, der Job ist eigentlich sicher?
Der Job ist so oder so sicher. Es ist eher eine Frage, ob man sich mit der, ich habe jetzt vorhin so ein bisschen umschrieben, mit der Komplexität, also mit dem Detail, aber auch der Ganzheitlichkeit, ist ein bisschen ein blödes Wort, ob man sich wirklich mit dem auseinandersetzen will. Weil es wird auch nochmal in diesem Fach deutlich, dass eben Krankheitsprozesse in aller Regel eben welche sind, die, wenn nicht chronischer Natur, dann doch irgendwie den Menschen halt in seinem ganzen Lebensweg beeinflussen. Mhm. Und wenn jemand, ich sage das gar nicht abwertend, Tatütata-Medizin cooler findet, dann ist er in der Grundpsychiatrie nicht richtig aufgehoben.
Also Tatütata im Sinne von Notfallmedizin, Action und so weiter.
Genau.
Und so
also fort. Also es war schon im Studium klar, dass ich da die einen in die Einrichtung entwickle und die anderen in die anderen. Und das ist auch vollkommen legitim. Ne?
Ja.
Also, oder wenn man zwingend handwerklich arbeiten will, dann ist das nicht das richtige Fach.
Mhm.
Keine Frage. Aber ob die demografische Entwicklung, ja, ob das jetzt ein Argument sein sollte, in das Fach zu gehen, das ist natürlich, das weiß ich nicht.
Ja, gut, das weiß ich nicht, ob man das als Argument nehmen muss, aber es ist mindestens ein Feld, was Perspektiven eröffnet, wo man sagen kann, das ist jetzt keine Eintagspflege, sondern das wird auch zukünftig ein Feld sein, was medizinisch und in der Forschung durchaus interessant ist. Ich würde zum Schluss, wir sind schon eine ganze Weile dabei, was auch schön ist, und ich merke, wir können noch einige Podcast-Folgen machen, um da wirklich tiefer einzusteigen. Ich würde aber gerne noch mal verstehen, wie Sie da vielleicht zugekommen sind, wie so Ihre Perspektive ist. In meiner redaktionellen Recherche, das muss ich jetzt überprüfen, hat jemand zu mir gesagt, ach, der Herr Kreisel, das ist doch ein Diplomatensohn, der hat in vielen Ländern gelebt, stimmt das? Oder ist das ein völlig falscher?
Ja, das stimmt schon.
Ja.
Wobei das Diplomatensohn-Ding, das würde ich mir jetzt nicht annehmen.
Das sind Sie gar nicht. Nein, es gibt ja so Dinge, die ausgeschmückt werden. Ja. Ich weiß es ja nicht.
Nein, diese Herkunft, diese Biografie spielt ja offensichtlich nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Werdegang eine Rolle, wie bei jedem anderen auch. Ist tatsächlich ein bisschen vielleicht ungewöhnlich für diejenigen, die sie durchlaufen haben, nicht. Ja. Das waren die ausgehenden 70er Jahre. Mein Vater hatte eine Job Opportunity, wie man das heute nennt, die Regierung von Südkorea zu beraten zum Thema Luftreinhaltung.
Mhm.
Also er hat Chemie studiert, physikalische Chemie, und hat an einem Umweltinstitut in Dortmund gearbeitet. Und da gab es irgendwie eine Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation, eben die koreanische Regierung zu beraten zum Thema Luftverschmutzung. Und da hat er eingeschlagen mit der Überlegung, das 2 Jahre zu machen, um da, keine Ahnung, eben Erfahrung zu sammeln und dann wieder zurück nach Herdecke bei Dortmund.
Mhm.
Da habe ich eine Zeit lang als Kind gewohnt. Daraus wurde aber ein Leben, sowohl für ihn und meine Mutter und meine Schwester wie auch für mich. Und genau.
Ah ja, und dann sind Sie in Südkorea eine ganze Weile gewesen und in anderen Ländern auch? Oder ist das eher die mehr, die sich daraus entwickelt hat, jetzt im Erzählen? In so vielen Ländern war es gar nicht, sondern hauptsächlich Südkorea.
Ich bin da eingeschult worden. Das war schon irgendwie sehr prägend und waren da bis Anfang der 80er Jahre, also 6 Jahre circa. Mhm. Und dann war das halt so, der Karriereweg wurde immer irgendwie dynamischer. Und es folgt den Umzug nach Kuala Lumpur in Malaysia und dann erfolgt den Umzug nach Manila auf den Philippinen und dann erfolgt den Umzug in die Nähe von Genf in der Schweiz, und da habe ich Abi gemacht.
Okay, das heißt, wenn wir das jetzt nochmal für mich bündeln, Südkorea, Kuala Lumpur, Manila, Genf, Bielefeld, etwas verregnet, Detmolder Straße am Anfang.
Jetzt fragen Sie nicht, wo es mir am besten gefallen hat.
Nee, ich will wissen, wo es Ihnen heute in Bielefeld ganz gut gefällt. Ob es Ihnen hier überhaupt gefällt. Sowas in der Richtung.
Also,
Sie können sich die Frage ja selber basteln. Das würde mich zum Schluss noch interessieren.
Ja, also
ob Sie Bielefeld irgendwie lieb gewonnen haben.
Ja, unbedingt. hier sind meine Kinder geboren und der erste jetzt auch erwachsen geworden. Also es ist schon eine lange Zeit, gell? Und ich glaube, also es ist nicht nur ich glaube, sondern es ist der Ort, an dem ich tatsächlich jetzt am längsten in meinem Leben gelebt habe.
Ja.
So, und das ist ja, glaube ich, habe ja verstanden im Vorfeld, Sie sind ja auch Zugezogener. Ja? Es gibt ja immer diese, die hier geboren sind.
Bin auch nur wegen meiner Frau hierher gezogen.
So, genau, das ist die Geschichte, die man unter Zugezogen sich so erzählt. Sie sind nicht alleine schuld, also Sie sind überhaupt nicht schuld, sondern Sie mal die Hand. Genau. Und so ist das auch. Tatsächlich habe ich das Umfeld, ja, so, das klingt so ein bisschen blöd, das Umfeld, die kurzen Wege, die Arbeit, mein Beruf, der auch Berufung ist, sehr sehr eng mit Bielefeld verknüpft. So, und ich habe eine Zeit lang, meine Schwester hat den Berufsweg meines Vaters, ist dem nachgegangen, ist also tingelt in der Weltgeschichte rum, so wie er früher. Und ich habe eine Zeit lang, Entschuldigung, Katrin, immer so Postkarten gekriegt aus, keine Ahnung, Vanuatu oder sowas. Ja, wie geht's da in Bielefeld? Und ich dachte, ich bin immer schwarze Schaf in der Familie. Also schöne Grüße vom Tierpark Olderdissen. So, aber das hat schon einen Grund, warum ich dann auch hier geblieben bin, der nicht nur in den gerade Gesagten sind, sondern ich bin schon sowas wie ein, also natürlich ein sehr, sehr, sehr privilegiertes Migrantenkind. Und irgendwie braucht man dann auch so ein, oder hat man vielleicht am Ende des Tages eine höhere Affinität, dann auch irgendwann zur Ruhe zu kommen. Also auch wenn die Unruhe innen drin immer weitergeht. Und das hat sich hier einfach angeboten. Ne? Und Bielefeld hat aus ganz persönlichen Gründen einfach auch jetzt noch eine größere Bedeutung. Ich habe meine Frau vor 3 Jahren verloren, mhm, und das ist mit Anfang 50 irgendwie relativ krass so, mhm, aber das ist halt auch mit dieser Stadt verbunden. Mhm. Ja? Sie liegt hier begraben und boah, das ist halt jetzt halt einfach meine, mhm, Heimat. Also ja, das ist einfach nicht mehr wegzudenken aus meiner Biografie.
So kann Bielefeld und auch Bethel für so manche Heimat wieder Willen werden, das vielleicht auch nicht zum Schlechtesten. Dr. Stefan Krasel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses intensive Gespräch über Ihre Arbeit, auch ein Stück über Ihr Leben. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Ebenso.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.